SWR 2 Zeitgenossen.
Antonia Rados, Sie haben in Paris, Salzburg und Bologna Politikwissenschaften studiert. Anschließend sind Sie Journalistin geworden, aber nicht irgendeine Journalistin, sondern eine mehrfach ausgezeichnete Reporterin, die aus Krisen- und Kriegsgebieten berichtet und mit ihrer Berichterstattung Maßstäbe gesetzt hat. Für den ORF, für RTL und für NTV waren Sie 44 Jahre lang in den Regionen dieser Welt unterwegs, wo viel Gewalt, viel Zerstörung und auch viel Elend herrschte und vielfach noch herrscht. Sie haben unter anderem, muss man sagen, aus dem Iran berichtet, aus Somalia und dem Jemen, aus Bosnien und dem Kosovo, aus dem Irak und aus Afghanistan. Und dabei haben nicht nur Ihre Reportagen für Aufsehen, Interesse und auch für zahlreiche Preise gesorgt. Ihnen ist es außerdem gelungen, mit mächtigen Männern und Machthabern wie Yasser Arafat, Muammar al-Gaddafi oder Recep Tayyip Erdogan Interviews zu führen. Ich bin eine Art neugieriger Feigling, haben Sie im August dieses Jahres in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt. Wie passt das zur Reporterin, die in allen Krisengebieten oder in fast allen dieser Welt unterwegs war?
Ja, ich glaube, das passt sehr gut, weil Neugierde gehört dazu, um überhaupt diese innere Faulheit oder Bequemlichkeit zu überwinden und hinauszuschauen auf die Welt, was ja Reporter, egal ob sie jetzt Kriegsreportagen machen oder nicht, ohnehin immer tun müssen. Feigling bin ich insofern, glaube ich, dass ich kein heroischer Gipfelstürmer bin. Das heißt, ich wäge Gefahren sehr wohl ab. Ich weiß, was Risiken sind. Und es gab auch schon immer wieder schlaflose Nächte vor der Fahrt in eine gefährliche Zone oder in ein Kriegsgebiet, gefüllt von Angst, Sorge, was uns da erwartet und so. Das also zeichnet eigentlich mich aus. Ich bin da nicht wirklich eine Heldin. Und trotzdem dachte ich mir immer, na ja, das müsste man sich jetzt mal ansehen. Und da lernt man auch sehr viel.
Also das ist doch kein Widerspruch, so wie Sie es jetzt erklärt haben. Ja. Sie berichtete von dort, wo die Welt brennt, liest man immer wieder in verschiedenen Artikeln über Antonia Rados. Empfinden Sie das als eine zutreffende Beschreibung für das, was Sie in den vergangenen 44 Jahren getan haben?
Die Welt brennt immer irgendwo. Und es ist einige Male auch so gewesen, dass ich relativ naiv irgendwo hingefahren bin. Und dann plötzlich brach ein Krieg aus. Ich kann mich erinnern, als junge Reporterin habe ich sehr viel Südamerika gemacht, hauptsächlich lange Reportagen und Dokumentationen, und befand mich dann einmal in Argentinien, wo ein Aufstand der Militärs war. Wir reden jetzt von den 80er Jahren, 1980er Jahren. Und ich wusste überhaupt nicht, was da los ist. Ich bin hingefahren, um eine Dokumentation über die wirtschaftlichen Zustände zu machen. Und mein Sender, damals der ORF, rief mich an und sagte, wo bist du denn? Und ich machte dann einen aktuellen Bericht über diese aufständischen Militärs. Und ich fand das unglaublich, dass da vor meinen Augen Gewalt und Aufstand ablief. Und oft war es so, dass man eigentlich nicht weiß, wo die Welt brennen wird. Mhm. Man fährt hin, sie brennt dann, aber genauso gut kann das Gegenteil sein.
Aber Sie sind auch ganz, ganz häufig in Ihrem beruflichen Leben gezielt in Gebiete gefahren, in denen bereits Krieg herrschte.
Anfang war es so, dass ich irgendwas machen wollte, Iran, Afghanistan etc. etc. Einige Male war es auch so, dass ich einsprang für andere Kollegen. Und später war es dann so, dass ich glaube, man hat dann ein Etikett. Und dieses Etikett war, die war jetzt schon irgendwie viermal im Iran, die soll das jetzt machen. Und das stimmt, ich hatte dann wirklich gesagt, da war ich jetzt schon sehr oft, da habe ich Kontakte, da fahre ich jetzt mal hin. Und sehr oft war es so, wenn ich ein Land nicht kannte, hatte ich natürlich viel mehr Angst, als wenn ich es kannte.
Sie haben im Sommer dieses Jahres beschlossen, dass Sie aufhören mit Ihrer Profession der Reporterin aus Kriegs- und Krisengebieten. Und das, nachdem Sie im Frühjahr, also unmittelbar nach Kriegsausbruch, nochmal aus der Ukraine berichtet haben. Warum der Ausstieg just zu diesem Zeitpunkt?
Naja, war ein Fehler, in die Ukraine zu fahren. Ein Fehler insofern, dass ich eigentlich schon geahnt habe, das wird so nicht mehr funktionieren wie vor 10 oder 20 Jahren. Kriegsreportagen sind extrem anstrengend, körperlich und geistig. Sowas muss man in irgendeiner Form mit einem guten Gewissen und ganz bewusst angehen. Und ich merkte in der Ukraine, meine innere Uhr hatte recht, obwohl ich auch immer davon überzeugt war, mir geschieht das sicher nicht. Also bei mir
wird das nie aufhören?
Sicher nicht geben. Ja, ich dachte immer, das wird nie aufhören. Ist ja wunderbar. Je mehr Erfahrung ich habe, desto besser kann ich die Situationen einschätzen. Es gab eine britische Reporterin, die angeblich bis 100 so einen Job gemacht hat und dann ganz forsch immer noch irgendwo hingefahren ist. Und ich weiß aber nicht, wie die das gemacht hat. Ich merkte in der Ukraine, jetzt muss Schluss sein.
Das wusste ich jetzt gar nicht, dass das wirklich so ein Katalysator-Moment war, diese Berichterstattung nochmal aus der Ukraine. Sie haben damals, als Sie dort waren, also vor 6 Monaten, gesagt, Russland wird gewinnen. Welche Eindrücke vor Ort waren es, die bei Ihnen zu dieser Einschätzung geführt haben? Und sehen Sie das jetzt heute nach einem halben Jahr eben immer noch so?
Ich habe nicht so platt gesagt, Russland wird gewinnen. Ich habe gesagt, dass die militärische Hoheit der Russen so um vieles größer ist, dass man davon ausgehen muss, dass Russland diesen Krieg militärisch gewinnen wird. Weil ich glaube, dass das zum Teil nicht so richtig bei uns angekommen ist, wie arm diese Bevölkerung ist, wie sehr sie unter diesen Ausbruch des Krieges und der Invasion der Russen gelitten hat. Ich hatte in den Dörfern, auch um Kiew herum, ältere Ehepaare getroffen, Frauen getroffen. Es ging mir so ans Herz, dass ich den Eindruck hatte, wie können diese Leute diesen Krieg überhaupt gewinnen und widerstehen? Und das trotz aller Erklärungen, die wir von den Militärs haben, die haben wir aber immer. Und ich glaube, da hatte die Erfahrung von mir auch eine Rolle gespielt, dass ich immer wieder in den 40 Jahren gehört habe, das wird alles wunderbar. Erinnern wir uns 2003 an den amerikanischen Präsidenten Bush, der im Irak schon den Sieg erklärt hatte, bevor der Krieg zu Ende war. Erinnern wir uns an Afghanistan, wo das Ganze 20 Jahre dauerte, leider. Und der Kontakt mit der Zivilbevölkerung rückt das eine oder andere ins richtige Licht. Wir haben einen Abnutzungskrieg, der brutal ist und wo es um jeden Zentimeter geht und wo eigentlich wir davon ausgehen müssen im Moment, dass es auch keine Verhandlungen gibt. Daher ist das ein harter Krieg und ich sehe diese Zivilisten in der Ukraine, in der Ostukraine, in den Dörfern um Kiew herum vor meinen Augen und sage mir, die haben einen sehr harten Winter vor sich.
Sie haben jetzt selber das Stichwort Erfahrung geliefert, Ihre Erfahrung. Haben Sie sich das je vorstellen können, dass Russland im 21. Jahrhundert in Europa nochmal einen derart brutalen Angriffskrieg vom Zaun brechen würde?
Nein, aber da bin ich nicht die Einzige. Und ich konnte mir auch nie andere Kriege so leicht vorstellen. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, nach den verheerenden Septemberanschlägen 2001, dass die Amerikaner dort und die gesamte NATO eigentlich dort so lange Krieg führen werden. Ich konnte mir aber übrigens auch sehr schwer vorstellen, dass der arabische Frühling 2011 so spurlos zum größten Teil an der arabischen Welt vorbeigehen wird. Also man sollte ja nicht zu viel, vor allen Dingen Kriegsgebieten, nicht zu viel Voraussagen treffen. Man möchte das machen, weil man vor Ort ist und irgendwie auch diese Emotionalität mitbekommt. Und daher, glaube ich, sind Reporter auch dort, um zu sehen, wie Kriege ja nicht dargestellt werden von den Militärs, sondern wie sie eigentlich auf die Bevölkerung wirken und was so ein Krieg mit einem Land macht. Aber Voraussagen oder irgendwie, dass Putin da diesen Angriff starten wird, ich glaube, da haben wir alle unsere Probleme mit dieser ganz neuen, sehr unruhigen, gewalttätigen Welt.
Es gibt ja diesen Spruch, viel zitiert, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Für die russische Regierung und ihr Verhalten im Krieg gegen die Ukraine trifft das definitiv zu, denn alle kritischen Journalisten und Medien in Russland sind ja mundtot gemacht worden. Aber beispielsweise in Zusammenhang mit den Ereignissen rund um das Atomkraftwerk in Saporischschja weiß man ja nicht ganz genau, ob auch die ukrainische Seite wirklich immer die Wahrheit sagt. Also wer hat da jetzt wirklich die Region um das AKW beschossen? Wie geht man als Kriegsberichterstatterin mit dieser beziehungsweise mit vergleichbaren Situationen an anderen Orten um? Also mit Situationen, in denen man nicht genau beurteilen kann, welcher Seite man glauben soll?
Das ist eine sehr wichtige Frage und ich würde sagen, das ist die wichtigste Frage der Kriegsführung im 21. Jahrhundert. Warum? Weil sich da was dramatisch verändert hat. Das heißt, man wird eigentlich zugeschüttet, auch als Reporter vor Ort, von allen möglichen Informationen, die mundgerecht gemacht sind, würde ich beinahe sagen, soziale Medien, die ohne weiteres meiner Auffassung ihre Existenzberechtigung haben, aber völlig außer Kontrolle das auch manchmal weitergeben. Das hat sich dramatisch geändert. Das nennt man also psychologische Kriegsführung. Die hat es, glaube ich, als ich vor 40 Jahren begonnen hatte, in dieser Form nicht gegeben. Und daher war es beinahe damals leichter, würde ich sagen, in ein Kriegsgebiet zu fahren, den Sender am Abend anzurufen, eine Reportage vorzubereiten und dann gab es vielleicht noch einen Pressesprecher, der das eine oder das andere sagte. Jetzt sind die Journalisten wirklich 24 Stunden am Tag allen möglichen Informationen ausgeliefert, die nicht überprüfbar sind. Und ich glaube, umso wichtiger aber gleichzeitig ist die Rolle der Krisenreporter und der Kriegsreporter vor Ort. Warum? Erstens, glaube ich, sind die Kolleginnen und Kollegen, die derzeit in der Ukraine sind, sichtbar. Auch wenn sie schreiben, weiß man, man kennt diesen Namen. Das sind also Leute, denen man schon deshalb glauben kann, dass sie vor Ort sind, was wir ja bei sehr vielen Blogs und so weiter nicht einmal wissen, wo denn die Person sich befindet. Und daher ist es umso wichtiger, diese Berichterstattung zu machen. Aber der Druck ist enorm groß. Der Druck, ständig zu funktionieren, ständig Reportagen zu machen, da glaube ich, bedauere ich meine, die nächste Generation mehr. Für mich war das frustrierend. Wir konnten sehr oft keine Berichte überspielen. Es gab keine Technik, aber es war von der Glaubwürdigkeit einfacher.
Können Sie sich selber noch an extrem schwierige Situationen erinnern, in denen auch Sie wirklich nicht wussten, wer lügt, wer sagt die Wahrheit, wer sind die Bösen, wer sind die Guten?
Na, ständig. Das ist etwas wie ein Damoklesschwert über jeder Reportage, jeder Live-Berichterstattung. Der einzige Vorteil, der kleine Vorteil, den ich hatte, war, dass ich 10 Jahre lang schon Journalistin war, bevor überhaupt die erste Live-Schalte und bevor überhaupt 24-Stunden-Sender aufgetaucht sind. Das heißt, ich hatte schon das Glück, Erfahrung sammeln zu können. Es ist natürlich ständig eine Schwierigkeit, man macht ständig Fehler, man kommt dann drauf, dass das eigentlich nicht so war, man versucht das zu korrigieren. Man muss daher ständig alle Seiten sehen. Und diese Ausgewogenheit ist mir irgendwie ins Blut übergegangen. Immer nur auch zu schauen, was sagt der andere dazu und auf alle Fälle zu berücksichtigen, wie sieht die andere Seite auch diese Konflikte, damit sich der Leser oder der Zuseher ein Bild machen kann, das der Gesamtheit entspricht und nicht glaubt, an diesem Abend ist das die Wahrheit und morgen geschieht nichts mehr. Also dieser Prozess ist leichter in der Ausgewogenheit und in dieser notwendigen Distanz, die ich wichtig finde. Zum Krieg, zu den Kriegsgeschehen, auf alle Fälle musste bewahrt werden.
Haben Sie das Gefühl, diesem Anspruch in den 44 Jahren Ihrer Berufstätigkeit gerecht geworden zu sein?
Nein, aber ich habe es immer versucht. Es gibt ja alle möglichen Erfahrungen, die man macht, wo man sagt, wie konnte denn das geschehen? Ich gebe Ihnen nur konkret eines, 2003 im Irakkrieg, während des Krieges. Ich hatte einen doch sehr zuverlässigen Übersetzer damals, der von der Regierung von Saddam Hussein bereitgestellt worden ist. Mir war klar, er arbeitet für eine Seite, aber ich konnte ohne ihn nicht arbeiten. Und einmal brachte er mich in einem Vorort während des Krieges in ein Haus und ein Krankenhaus, genauer gesagt. Da lag ein Mädchen, das verbrannt war, völlig verbrannt. Tragische Situation, Mutter saß daneben. Ja, das Mädchen ist bei einem Angriff der Amerikaner getroffen worden. Ich hatte einen kleinen Verdacht und man soll ja auch mit seiner Erfahrung, seinem Bauch an diese Sache zugehen und sagte mir, das Kind ist so schwer verletzt, warum ist die Mutter eigentlich nicht verletzt? Aber ich habe das weggedrängt und nach dem Krieg wollte ich viele Personen, die wir im Krieg porträtiert hatten, wiederfinden. Und ich sagte zu demselben Übersetzer, Kuteiba, du erinnerst dich doch an dieses Mädchen, lebt die eigentlich noch? Sollten wir da nicht versuchen, mal zu recherchieren? Und es kam nie was heraus, bis er endlich mit der Wirklichkeit hervorkam und sagte, ja, also das war eigentlich kein Bombenangriff, sondern das Mädchen hatte sich beim umfallenden Ofen, also ein Ölofen, verbrannt. Und ich sagte dann nur zu ihm, aber wie konntest du denn mir sagen, dass das ein Kriegsopfer war? Und er sah mich an und sagte, ja, aber es war ein indirektes Kriegsopfer. Aber diese Sachen geschehen einem ständig und Schwierigkeiten, die man auf dem Weg immer berücksichtigen muss.
Von Ihnen stammt ja auch diese Absichtsbekundung. Sie wollten ganz nah an die Grautöne der Realität und Nähe und Distanz. Das ist ein schwieriger Balanceakt, denke ich mal.
Ich würde nicht sagen Nähe und Distanz, sondern Distanz in der Berichterstattung, weil eben das notwendig ist. Ich kenne natürlich Reporterinnen und Reporter, die irgendwie in jeder Situation eine Dramatik erzeugen. Ich finde die sehr unglaubwürdig, weil ich mir sage, man kann nicht in jedem Krieg einfach so emotional sein. Auf der anderen Seite würde ich nicht sagen Nähe, sondern Mensch sein. Man ist ja auch ein Mensch. Und man leidet dort mit den Personen. Ich glaube, dass die meisten von uns dieses Menschsein auch leben in Kriegsgebieten. Ich habe sehr oft mit Kollegen zusammen versucht, Leuten zu helfen, ohne darüber zu berichten. Irak, ein Zwillingsbärchen, kleine Kinder hatten eine Gehirnhautentzündung. Wir haben alles mobilisiert, dass die aufgenommen worden sind in ein italienisches Krankenhaus. Das war für uns eine Leichtigkeit. Für die irakische Bevölkerung war das sehr schwierig, unmöglich. Und daher glaube ich, ist das ja auch keine Heldentat, da jetzt dem einen oder den anderen zu sagen, ja, also wir kaufen dir jetzt die Antibiotika oder wenn es geht, nehmen wir dich ja mit, wenn sie Zivilisten sind. Ich glaube, was ich mit der Distanz auch immer gemeint habe, ist Kriegsparteien gegenüber Distanz wahren. Das ist ganz was anderes.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Anfänge Ihrer journalistischen Laufbahn blicken. Sie haben Ihre journalistische Laufbahn 1978 beim ORF begonnen. Ihr erster Auslandseinsatz war Afghanistan im Frühsommer 1980. Das schreiben Sie in Ihrem Buch Afghanistan von innen, wie der Frieden verspielt wurde, das im Juli dieses Jahres erschienen ist. Und ich habe mal zurückgerechnet, 1980 waren Sie 27 Jahre alt. Was hat Sie in diesem Alter dazu bewegt, als Frau nach Afghanistan zu fahren, um über das Land zu berichten, in das eben wenige Monate zuvor noch die Russen einmarschiert waren?
Keine Ahnung. Also ich glaube, was mich von Anfang an, als ich Reporterin wurde, herumgetrieben hat, ist, also Korrespondentin in Paris, London, Washington, das wäre ja wirklich eine wunderbare Angelegenheit gewesen. Und jahrelang hatte ich eigentlich nur das Ziel, dorthin zu kommen, und zwar zumindest als zweite Nebenkorrespondentin, und bin jedes Jahr zu den zuständigen Chefs gebilgert und habe gesagt, also der zweite Posten jetzt in Washington, der wird ja jetzt frei und ich würde das sehr gerne machen. Und einige Jahre lang, nur das als Nebensatz, einige Jahre lang hatte man mir immer gesagt, also wissen Sie, Sie sind ja einfach viel zu jung dafür. Und einige Jahre später sagte man dann, na, aber jetzt haben Sie doch viel Erfahrung, jetzt sind Sie eigentlich zu alt dafür. Ich bin nach Afghanistan gefahren, weil ich mir dachte, so wird es offenbar nicht gehen. Also dieser Weg nach Paris und Washington, großartig dort zu stehen und irgendwie die Welt zu belehren oder auch nicht. Und daher hatte ich alle möglichen Visa angesucht, weil ich mir gesagt habe, irgendwas werden sie mich ja machen lassen. Und zur Überraschung war das so, dass die Chefredakteure nicht sehr begeistert waren, sehr verantwortungsbewusst. Aber dann ging es dann doch irgendwie. Und ich glaube, es gibt auch ein Gefühl, dass man wahrscheinlich, weil Sie das Frau erwähnt hatten, dass diese Unsicherheit natürlich sehr groß war. Aber ich glaube auch, dass ich, wann immer ich dann auch später aus dem Iran und aus anderen Gebieten zurückkam, es war alles gut gegangen, ich mir dann immer wieder sagte, na bitte, geht doch. Ist ja nicht nur, dass die Männer das können, es geht doch. Und so langsam habe ich mich eigentlich vorgetastet, aber nie, bis zuletzt eigentlich sah ich mich nie als Kriegsreporterin. Ich habe unzählige Themen angeboten. Ich wollte einmal auch aus reiner Verzweiflung, dass doch so wenig akzeptiert wurde, Sportreporterin werden.
Wann war das? Zwischendrin?
Ja. Bin ich zum Chef der Sportredaktion gegangen, habe gesagt, ich sah, die Leute fuhren alle herum und berichten. Und ich sagte dann zum Sportchef, brauchen Sie denn keine Reporterin? Ich würde das wirklich sehr gerne machen und ausprobieren. Er brauchte aber keine.
Die durften überall hinfahren. Also dieses Fernweh war dann offensichtlich auch ganz ausgeprägt bei Ihnen.
Die Alternative war ja ziemlich trostlos. Die Alternative bestand im österreichischen Fernsehen darin, um 12.30 Uhr in die Kantine zu gehen und zwischendurch irgendwelche Meldungen zu schreiben. Ich glaube, das ist leicht verständlich.
Das ist total verständlich, ja. Aber Sie haben es ja dann doch immer wieder geschafft. Also Sie sind ja dann als Korrespondentin des ORF in Chile, in Südafrika, Somalia, dem Iran gewesen. Sie haben über die rumänische Revolution berichtet, später dann für RTL und NTV aus dem Irak, Krieg in Bagdad. Womit haben Sie sozusagen Ihren inneren Motor am Laufen gehalten?
Ich habe den inneren Motor am Laufen gehalten, weil mich Politik immer sehr interessiert hat. Ich habe zwischendurch aber, weil das klingt jetzt so, als wäre ich 40 Jahre lang von einem Kriegsgebiet ins andere gefahren, ich hatte zwischendurch immer sehr lange Pausen. Ich hatte immer Schwierigkeiten, sofort wieder ins nächste Kriegsgebiet zu fahren. Ich wollte da 6 Monate sogar aufhören. Das war im Jahre 2000, kurz vor den Septemberanschlägen, hatte ich 6 Monate Sabbatical genommen, dann nur eigentlich 3 Monate von meinem Sender RTL und NTV bekommen. Aber ich habe da 3 Monate in Ägypten gelebt, habe dort eine Wohnung gemietet und habe nichts getan. Das braucht man, weil man eben sonst einfach nicht herunterkommt.
Ja, man muss das Erlebte ja auch verarbeiten. Das ist eine Dichte von Leben, die da zusammenkommt, dass es mich nicht überrascht, dass Sie das jetzt gesagt haben. Wie Sie Ihre Arbeit gemacht haben, das beschreiben Sie unter anderem damit, ich habe ein Zitat gefunden, ich habe mich von Anfang an in alle meine Reportagen regelrecht verbissen. Der Satz geht nicht, war mir fremd. Woher kam dieser Biss, also diese totale Entschiedenheit? Habe ich mich gefragt, ob Disziplin in Ihrer Kindheit und Jugend vielleicht eine große Rolle gespielt hat?
Nee, im Gegenteil. Ich war ziemlich frech immer und eine kleine Rebellin sozusagen, hatte schlechte Noten im Betragen, obwohl ich eine sehr gute Schülerin war. Aber ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, meine Frauengeneration, also als ich zum Fernsehen kam, waren wir so wirklich unglaubliche Einzelerscheinungen. Man musste sich selbst erfinden. Sie haben eine große Verantwortung, dass sie damit irgendetwas zurückkommen. Vor einigen Jahren wollte ich noch unbedingt einmal in den Jemen fahren und mir das mal ansehen.
Und Sie haben es geschafft.
Es war sehr schwierig. Es war ein Jahr lang extrem schwierig. Ich hatte Kolleginnen von der BBC, von amerikanischen Fernsehen, deutsche Kollegen, alle möglichen Kollegen und Kolleginnen angefragt, wie kommt man eigentlich derzeit in den Jemen? Und es gab dann, glaube ich, Zufall spielt eine wahnsinnige Rolle, obwohl wir uns das nicht eingestehen wollen. Mein Kameramann war dann abgesprungen. Ich hatte die Reise abgesagt und dann saß eben zufällig ein brasilianischer Kameramann doch in Jemen, der sehr viel Erfahrung hatte, ein sehr, sehr guter Kameramann ist. Und ich fuhr dorthin und dann am Ende sagte ich mir, es hat sich dann irgendwie ausgezahlt, ich habe sehr viel gelernt.
Dieser Film, den Sie gemacht haben über den Jemen, ist auch ausgezeichnet worden, wie viele andere Arbeiten von Ihnen ja auch. Sie sind Trägerin des Hans-Joachim-Friedrichs-Preises, des Deutschen Fernsehpreises, des österreichischen Romy. Was bedeuteten oder bedeuten Ihnen diese Preise?
Ich finde das eine unglaubliche Ehre, weil als Reporter sind Sie ja irgendwo und auch wenn Sie Live-Berichterstattung machen, Sie wissen ja überhaupt nicht, wie das ankommt. Als Reporter haben Sie kein Feedback. Ich lebe zum größten Teil in Paris, niemand kennt mich in Paris, niemand weiß, was ich mache. Das ist extrem angenehm. Die Preise sind dann eigentlich die Erinnerung in diesem Moment daran, das wird geschätzt, was man getan hat. Aber ich schaue nicht jeden Tag drauf.
1991 sind Sie auch als Frau des Jahres ausgezeichnet worden. Wie war das für Sie? Ist das noch anders dann als mit den anderen Preisen?
Ich fand das irgendwie seltsam. Also ich meine,
ist ja interessant, dass Sie das jetzt so sagen, weil Frau sein in Ihrer Profession, das stand ja gar nicht so im Vordergrund. Also jedenfalls Haben Sie sich selber mal als Macha, also als die weibliche Variante des Macho bezeichnet und gesagt, Sie seien keine Bildschirmfeministin. Was ist eine Bildschirmfeministin und was charakterisiert eine Macha?
Naja, Macha meine ich, dass ich in Kriegsgebieten erstens einmal immer Hosen trage. Das müssen Sie sich mal ja bildlich vorstellen. Sie kommen nach Afghanistan oder Sie kommen in andere Länder, wo Frauen sich auf eine gewisse Art kleiden, aber nicht mit irgendwelchen Jeanshosen und Blusen herumlaufen. Also Sie tauchen schon mal auf und dann sagen sich, das sah ich immer in den Augen meiner Gesprächspartner, vor allem bei Warlords oder Präsidenten oder was immer das waren, das sah ich in ihren Augen, die dachten sich, das kann einfach keine Frau sein. Also da sind sie sowas wie eine Macha und ich glaube, ich spreche jetzt für alle Kriegsreporterinnen. Wir sind alle etwas tougher, als man es von einer Frau in vielen Gebieten erwartet. Ich würde einfach sagen, in einer gewissen Art, das fällt mir jetzt so ein, ist vielleicht eine blöde Formulierung, es war so eine Art gelebter Feminismus. Meine Generation hatte natürlich Feministinnen und so, aber ich konnte damit nicht sehr viel anfangen. Ich war ständig diesen Problemen ausgesetzt, dass ich mich eigentlich in meinem Sender mehr rechtfertigen musste als in Afghanistan. Ich hatte natürlich vor allem Vorgesetzte. Und ich hatte dann mit den Jahren auch gemerkt, wie viel Frauen Schwierigkeiten hatten, wie viel Frauen als Reporterinnen arbeiten wollten. Und überraschenderweise, ich frage sehr oft heute noch Frauen und sage, ja, was hätten Sie denn so gerne gemacht? Und ich höre sehr oft als Antwort, ich hätte das so gerne gemacht, was Sie gemacht haben. Und ich frage dann immer, und warum haben Sie es nicht gemacht? Eine Radioreporterin hier in Wien sagte zu mir, also ich wäre auch gern herumgefahren, ich habe davon geträumt. Und dann kam irgendwas dazwischen, ob das jetzt Kinder sind oder Familie ist oder was immer oder ein Mann, dem man einfach nicht widerstehen kann und der einen bittet, dass man daheim bleibt. Jedenfalls war es so, dass ich immer den Eindruck hatte, es gibt doch mehr Frauen, die sich für sowas interessieren, als man so glaubt. Ohne dass sie jetzt ständig über Feminismus geredet haben. Was aber die neue Generation tut und das ist auch völlig in Ordnung.
Was die neue Generation tut, in der alten Generation, in ihrer Generation damals, als sie anfing, als Reporterin aus Krisen- und Kriegsgebieten zu berichten, da gab es ja offenbar keine wirklichen weiblichen Vorbilder für das, was sie getan haben, haben sie jetzt auch schon verschiedentlich gesagt. Was eigentlich mit Ihnen? Haben Sie ein journalistisches Vorbild gehabt?
Ja, also einige, jede Frau, die irgendwie auf meinen Radar kam und so Ähnliches machte wie ich, war für mich schon ein Vorbild. Eine davon war Oriana Fallaci. Ich kann mich genau erinnern, als wäre es gestern. Ich sah ein Foto von ihr, wie sie in Mexiko 1968 dort bei den Fußballweltmeisterschaften, ich glaube, berichtete. Es kam zu Unruhen, zu Aufständen. Ich sah sie dort, ein Foto von ihr mit dem Notizblock. Sie hatte einen Helm auf. Und ich dachte mir, das ist ja großartig. Das ist eine Frau, die dort ist. Eine andere Kollegin im ORF hatte ich gesehen, erste Reporterin überhaupt, die bei der Wahl in Spanien berichtet hatte. Auch das sehe ich noch vor mir. Sie machte dort einen Aufsager. Und ich dachte mir, das ist ja großartig. Und die war übrigens dann auch die Kollegin, die im selben Zimmer saß wie ich und mich auch wirklich unterstützt hat. Die hatte sowas Freches an sich. Und die hielt auch mit anderen Frauen zusammen und man brauchte irgendjemanden, an dem man sich auch anhängen konnte, aber es waren sehr, sehr wenige. Obwohl, wenn ich dann in Krisengebieten war, interessanterweise fand ich, weil dieses Image ja überhaupt nicht so existiert, die Frauen hielten immer zusammen. Kriegsreporterinnen mit ganz wenigen Ausnahmen halfen einander immer.
Wie hat denn das Frausein Ihre Arbeit in Kriegs- und Krisengebieten beeinflusst?
Das müssen Sie mich in 100 Jahren nochmals fragen. Okay. Ich kann nur sagen, was in der Momentaufnahme so prägend war, dass ich immer mit den Männern zusammensitzen konnte. Also ich war so als halbe Frau angesehen. Ich weiß aber auch, dass sie hinter meinen Rücken gesprochen haben über mich. Ich habe auch sehr harte Erlebnisse gehabt. Ich bin auch von religiösen Geistlichen beschimpft worden. Das geht einem nahe, das ist vollkommen klar. Das wischt man nicht einfach ab und sagt, ja, das ist ja völlig egal, was die reden. Aber man muss dann doch arbeiten und man muss dann doch auch sehen, wie die Realitäten sind, weil es gibt auch das andere.
Und Sie haben das ja auch so gemacht. Also Sie haben Ihre Arbeit gemacht und dabei ist Ihnen vieles gelungen. Unter anderem ist Ihnen gelungen, wovon viele Kollegen Ihrer Generation nur träumen konnten, nämlich im Laufe Ihres Journalistenlebens einige der ganz großen, mächtigen dieser Welt zu interviewen. Darunter, ich habe es eingangs schon gesagt, den libyschen Staatschef Muammar al-Gaddafi, 5 Jahre später dann auch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Und ganz zu Beginn Ihrer Karriere haben Sie mit Yasser Arafat gesprochen. Wie haben Sie das geschafft, diese Männer vors Mikro zu kriegen?
Keine Ahnung. Ich kann nur sagen, es ist ein russisches Roulette im übertragenen Sinn. Sie wissen nie, wann Sie diese Interviews bekommen. Manchmal dauerte es 6 Monate. Man musste unzählige Vorgespräche führen. Manchmal ging es sofort, wie im Falle Gaddafi 2011. Bei Erdogan dauerte es 1 Jahr, bis ich überhaupt weiterkam. Aber da, glaube ich, blieb ich auch immer dran. Saß also irgendwo in einer Kantine eines Rundfunksenders und dachte mir, das kann jetzt wirklich nicht alles gewesen sein. Und griff dann zum Telefon und rief zum x-ten Mal den Pressevertreter von dem einen oder anderen Politiker oder Diktator an und sagte, na was ist jetzt? Kriegen wir das Interview oder nicht? Es ist so eine schwierige Angelegenheit, um Ihnen das zu verbildlichen, als ich Gaddafi 2011 völlig unerwartet innerhalb eines Tages bekommen habe, war ich so überzeugt, das würde nicht klappen, dass ich nicht einmal die Redaktion davon informiert hatte. Ich hatte mich nicht getraut, meinem Chef zu sagen, morgen früh um 9 Uhr habe ich einen Termin mit Gaddafi, weil ich mir ziemlich sicher war, der wird nicht klappen. Und erst als das Interview im Kasten war, gefilmt worden war und wir zurück ins Hotel kamen, rief ich an, sagte zu meinem Chef, ich habe den Gaddafi. Und er sagte daraufhin, Pressekonferenz. Und ich sagte, nein, ich habe ein Interview mit ihm. Und so unwahrscheinlich und so schwierig und so unberechenbar läuft das. Und das wird Ihnen jeder Journalist bestätigen, der in irgendeiner Form versucht hat, Interviews mit Regierenden zu bekommen.
Ich habe mir das im Netz angeschaut. Ich fand besonders bei Gaddafi, fand ich sie extrem mutig, als sie ihn nach den Demonstranten im Land gefragt haben. Und auch als sie gefragt haben, wissen Sie, dass es Leute in Ihrem Land gibt, die Angst vor Ihnen haben? Und Sie haben ja auch nicht damit aufgehört, es ging immer weiter. Excuse me to insist, aber die Einschränkung des Journalismus in Ihrem Land. Sie haben wirklich die ganze Zeit insistiert. Und ich habe mich gefragt, hat die Frau da nicht doch ein bisschen ein mulmiges Gefühl in der Magengegend gehabt?
Natürlich hatte ich ein mulmiges Gefühl. Aber natürlich hatte ich auch das Gefühl, wenn ich das jetzt nicht frage, wann frage ich das dann? Daher war es immer wichtig, in dem Moment, wo man vor dieser Person sitzt, das so gut wie möglich zu machen. Man ist natürlich nervös. Die eine oder andere Frage fällt einem dann plötzlich nicht mehr ein. Aber ich dachte mir, was soll er schon machen? Wird er es wagen, uns zu verhaften? Möglich. Aber ich dachte mir, ich sitze dort auch stellvertretend für die libysche Jugend, die mir in den Tagen vorher gesagt hat, dass sie nicht demonstrieren können, dass geschossen worden ist. Heute wissen wir, dass dieser Sturz von Gaddafi ja auch nicht unbedingt zu einer blühenden Demokratie in Libyen geführt hat. Aber damals zu diesem Zeitpunkt, in diesem Moment, dachte ich mir, das muss ich jetzt fragen. Das liegt auf der Hand. Ich hatte in der Nacht ganz schnell die Fragen vorbereitet und wusste ja auch nicht, ob das alles stattfindet. Wir hatten stundenlang in dem Zelt warten müssen. Man ist total genervt und zermürbt, weiß nicht, wie der Tag ausgehen wird. Aber gut, das ist Arbeitsleid. Aber ich glaube, dass es dann schon in diesem Moment wichtig ist, dass man seine journalistische Arbeit macht.
Ich glaube, Sie haben mal sowas gesagt, wie Sie wären die erste freche weibliche Reporterin in Kriegs- und Krisengebieten gewesen.
Das habe ich auch von anderen Frauen gelernt. Und ich glaube, im Laufe der Zeit ist es so, dass die Einschüchterung, die Diktatoren auch auf ihre eigene Bevölkerung ausüben, viel weniger wirkt. Man sieht da, wie andere der älteren Generation, wie die Reporter das machen. Ich war eine Art Schülerin und ich brauchte Lehrer in Kriegsgebieten und ich hatte dort Lehrer. Ich hatte BBC-Kollegen, die sehr erfahren waren, denen ich zusah und dachte mir, es ist ja wunderbar, wie der das macht. Ich hatte das alles sehr, sehr lange. Ich war immer in der Beobachtung von anderen. Ich hatte auch sehr viel Hilfe von anderen. Reporter in Extremsituationen helfen einander sehr viel, trotz der Konkurrenz. Und egal welcher Nationalität, deutsche, französische, britische Journalisten. Und ich glaube, ich habe diese Frechheit von den anderen gelernt und dachte mir, na, das ist ja unglaublich, das mache ich jetzt auch so. Insofern, der Unterschied war, dass ich eine Frau war. Man kann nicht die kugelsichere Weste so leicht tragen, um zurückzukommen auf mein Rentenalter. Das geht einfach nicht. Diese Westen sind für Männer gebaut, sie sind extrem schwierig. Ich sah meine Kollegen, meine männlichen Kollegen mit diesen Westen und den Helmen herumlaufen und nach einer halben Stunde habe ich mich hingesetzt und habe das Ding einmal abgenommen, weil es zu schwer war.
Jetzt nochmal gereist in die Gegenwart sozusagen. Wenn Ihnen heute jemand anbieten würde, ein Gespräch mit Wladimir Putin zu führen, würde Sie das noch reizen?
Wenn Sie mir diese Frage vor 6 Monaten gestellt hätten, hätte ich nicht nur gesagt, das reizt mich, sondern ich hatte auch aktiv versucht, das zu bekommen und hatte auch alle Kanäle, die mir so zur Verfügung stehen, schon angebohrt. Aber nicht nur das, ich war ständig mit 5, 6 Anfragen überall dabei. Jetzt ist das aber vorbei und das sollen andere machen.
Okay. Sie haben das Ende von Saddam Hussein im Irak erlebt, das Ende von Muammar al-Gaddafi in Libyen, den Aufstand gegen Assad in Syrien, den Truppenabzug aus Afghanistan vergangenes Jahr. Was Sie nicht so richtig erlebt haben, ist Frieden in einem Ihrer Einsatzgebiete. Und auf die Frage, verliert man da nicht den Glauben an die Politik, haben Sie in einem Interview geantwortet, für mich ist das Glas immer halb voll. Woher kommt diese Zuversicht und dieser Optimismus bei Antonia Rados?
Ohne Optimismus in den Menschen und das Interesse in den Menschen kann man keinen Journalismus machen. Ich habe ja auch Freiheitsaufstände gesehen. Ich habe auch Wahlen gesehen. Ich habe Menschen gesehen, die wussten, ohne jemals in die Schule gegangen zu sein, was Freiheit bedeutet und sich danach sehnten. Ich habe auch Flüchtlinge erlebt, die ihr Land verlassen haben, weil sie wollten, dass ihre Kinder ein besseres Leben haben. Und das ist die andere Seite der Kriegsberichterstattungen. Und das ist auch zu berücksichtigen. Und daher war ich und bleibe Optimist.
Und gilt dieser Optimismus auch für das heutige Afghanistan, das Land, das jetzt wieder unter der Herrschaft der Taliban leben muss? Am Ende Ihres Buches klingt das so ein bisschen so, weil da schreiben Sie, also in dem Buch Afghanistan von innen, da schreiben Sie gegen Ende 20 Jahre westliche Eingriffe und die daraus resultierenden Tragödien waren zwar nicht spurlos an den Menschen vorbeigegangen, aber seit der Machtübernahme der Taliban präsentiert sich Afghanistan so, wie niemand es erwartet hätte. Als Land, in dem viel Dunkelheit herrscht, wo aber auch Licht durchscheint und Schatten geworfen werden. Also was ist das Licht? Woher kommt das Licht?
Das Licht sind die jungen Frauen, die trotz der Unterdrückung der Taliban auf die Straße gehen. Das Licht sind alle jene, die sagen, auch das wird mal vorbeigehen. Die versuchen, eine Ausbildung zu kriegen. Und ich kann nur sagen, ich habe einen Respekt vor diesen afghanischen Frauen. Und ich würde sagen, die Taliban sind unsere Feinde. Sie haben Vorstellungen von der Welt, die im Mittelalter angesiedelt sind. Aber die Afghaninnen und die Jugend von Afghanistan, das sind nicht unsere Feinde. Und das muss man eben in diesen verschiedenen Schattierungen sehen.
Was wir jetzt hören über die Situation der Frauen in Afghanistan, ist allerdings ja absolut grauenvoll. Es wird die Scharia angewendet, sie müssen voll verschleiert rumlaufen. Die Rechte, die sie vorher hatten, sind ihnen alle genommen worden. Einzelne mutige Frauen wenden sich an die internationale Staatengemeinschaft und sie fordern, die Taliban stärker unter Druck zu setzen, die Rechte der Frauen zu respektieren. Sehen Sie da eine Chance, dass das helfen könnte?
Ich sehe auch eine andere Seite, dass der Westen Afghanistan über Nacht hat fallen lassen, dass die Versprechen, die man gemacht hat, nur zum Teil erfüllt worden sind, dass wir uns zwar als Journalisten und vielleicht auch als Zuhörer und Zuhörerinnen immer wieder darum bemühen, dass aber die Politik die Ohren zumacht und dass sie eigentlich darüber nichts mehr wissen möchte. Und ich kann mich nicht erinnern, dass jetzt zum Jahrestag auch der amerikanische Präsident Biden eine Erklärung abgegeben hätte zu Afghanistan. Und ich glaube, es gibt ja jetzt auch einen Untersuchungsausschuss in Deutschland und da hoffen wir, dass ein bisschen Licht hineinkommt, was denn da tatsächlich geschehen ist. Die Taliban sind schuldig, sehr viele Afghanen sind schuldig, es gab sehr viel Korruption. Aber wenn man 20 Jahre dieses Land unter Kontrolle hat und am Ende das Resultat ist, dass die Radikalen, die vor 2001 dort an der Macht waren, wiederkehren, dann ist da auch in den 20 Jahren was schiefgegangen.
Und wie hat der Mensch Antonia Rados das erlebt, was da im vergangenen August in Zusammenhang mit dem Abzug der amerikanischen Truppen in Afghanistan passiert ist?
Ich habe schlaflose Nächte verbracht. Ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe es immer noch. Und zwar, weil ich dort Leute hatte, für die ich mich verantwortlich fühlte. Das waren Übersetzer und Fahrer und ihre Familien. Und ich hatte damals im August 2021 versucht, alles Menschenmögliche zu tun und darüber ein bisschen hinauszugehen, um diese Menschen zu retten. Ich habe ihnen versprochen, ich bringe sie hinaus. Es ist mir dann wirklich durch einen reinen Zufall, wie vieles im Leben ein reiner Zufall ist, gelungen, bis kurz vor der Möglichkeit, die Leute auf den Flughafen zu bringen, diese Familien mit Kindern, mit Frauen, eine war schwanger, es waren Tragödien, die sich da abspielten. Ich saß da nicht in Afghanistan, ich bekam das alles mit einer WhatsApp-Gruppe. Die Nächte waren lang, ich musste die Leute bei Laune halten, ich musste ihnen Mut zusprechen. Ich bin froh, dass das gelungen ist. Und es war für mich eigentlich sehr, sehr schwierig, da nichts zu tun, nicht aktiv zu werden. Denn wie gesagt, wenn ich da nicht helfe, wann tue ich es sonst? Es ist alles legal abgelaufen, die haben alle eine Clearance bekommen. Auch darauf mussten wir lange warten, auf die Papiere, damit sie überhaupt auf diese letzten Flieger hinauf können. Und ich erzähle Ihnen jetzt eine Geschichte, die also mich so geprägt hat, dass ich Ihnen einfach nur sagen muss, weil Sie immer sagen, Optimismus und Pessimismus. Einer meiner Übersetzer, ein junger Mann, hatte ein Jahr davor geheiratet, hatte eine Frau, die war schwanger. Vor einigen Monaten kam dieser Sohn auf die Welt. 4 Monate nachdem die Afghanistan verlassen hatten, kam dieser Sohn auf die Welt. Und dieser junge Afghane, der jetzt in Sicherheit in Deutschland ist, schrieb mir eine WhatsApp-Nachricht mit dem Foto seines Sohnes und sagte, dir habe ich zu verdanken, dass mein Sohn in Freiheit geboren wurde.
Anrührend, finde ich, ja.
Mich hat das auch sehr berührt und hat mich daran erinnert, dass es manchmal auch vielleicht wert ist, sich einzusetzen.
Jetzt machen wir zum Schluss dieser Sendung doch nochmal einen Schwenk auf das Hier und Jetzt und Antonia Rados im Hier und Jetzt. Am Anfang ist es schon mal vorgekommen, seit Sommer dieses Jahres sind Sie Rentnerin. Solche Sachen kann man nicht halb machen. Wenn ich sie nicht mehr ganz machen kann, möchte ich sie lieber überhaupt nicht mehr machen, haben Sie gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Wechsel vom einen, nämlich 200-prozentig sozusagen Reporterin zu sein, die aus der ganzen Welt berichtet, in den Rentnerinnenstand, schon, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig war und vielleicht auch noch ist.
Überhaupt nicht. Also vielleicht sollten wir da jetzt in einigen Jahren auch bei diesem Thema wieder sprechen. Und dann fragen Sie mich, wie ruhig oder unruhig ich da noch bin. Aber im Moment genieße ich einfach das Leben und erinnere mich ganz dunkel, dass da Tage waren, wo ich um 4 Uhr aufgestanden bin, wo ich um 2 Uhr in der Nacht schlafen gehen musste und wo es sehr, sehr viel unberechenbare Dinge gab. Und jetzt habe ich ein sehr berechenbares, hoffe ich zumindest, ein berechenbares Leben. Und das ist an und für sich sehr angenehm.
Sie gehen offenbar jeden Morgen schwimmen, habe ich gelesen. Was macht Antonia Rados außer Schwimmen, um sich zu entspannen?
Es gibt genug zum Tun in einem Tag, glaube ich. Ich verfolge natürlich immer noch die Politik. Und ich habe in den letzten Wochen jetzt mehrere Bücher über Russland gelesen, über die Ukraine. Ich verfolge das alles nach. Ich verfolge auch natürlich die Politik im Nahen Osten und mache auch eine kleine Initiative, also ganz was Unwichtiges eigentlich für afghanische Frauen. Mit Freundinnen sammeln wir Geld, damit wir denen Online-Kurse in Afghanistan zahlen können, damit die jungen Frauen nicht die Hoffnung verlieren. Ja. Hoffnung ist extrem wichtig, dass sie den Eindruck haben, wir Frauen im Westen, privilegiert, haben sie nicht vergessen. Und daher ist das Prinzip Hoffnung eigentlich ja, ich glaube, das wird sich weiterziehen.
Und was haben Sie sich, sagen wir mal, für die nächsten 10 Jahre vorgenommen? Gibt es sowas? Gibt es Projekte, die Sie realisieren wollen? Oder entwickelt sich das alles erst jetzt im Folgenden?
Nichts habe ich mir vorgenommen. Und das wird sich genauso entwickeln, wie sich Kriegsreportagen entwickelt haben.